Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Die Abschaffung der Pauschalbesteuerung. Im Kanton Zürich ist bis jetzt kein Schaden entstanden. Gemeinsam gegen Krebs, das öffentliche Spital Männedorf und die private Hirslandengruppe spannen zusammen. Die Alten zurück an die Zeck, der Schaffhauser Industrie fehlt an jungen Technikern. Und 150 Jahre gewachsen. Die israelitische Kultusgemeinde Zürich feiert ihr Jubiläum als grösste jüdische Gemeinde in der Schweiz. Das Wetter morgen fängt mit Sonne an und hört mit Regen auf. Das bei 19 Grad. Am Mikrofon der Roger Steinemann. Seit Anfang 2010 werden reiche Ausländerinnen und Ausländer im Kanton Zürich nicht mehr pauschal besteuert. Sie müssen, wie alle anderen, eine Steuererklärung ausfüllen. Jetzt gibt es zum ersten Mal konkrete Zahlen, was das für den Kanton heisst. Und es zeigt sich, weniger Geld fließt nicht in die Kassen der Zürcher Gemeinden und dem Kanton. Nicole Freudiger.
Die reichen Ausländerinnen und Ausländer ziehen weg aus dem Kanton Zürich und hinterlassen in der Steuerkasse ein Loch. Das sind die Befürchtungen, die es um die Abschaffung der Pauschalbesteuerung gegangen ist. Jetzt sind zum ersten Mal Zahlen draussen und die zeigen, es ist anders gekommen. Tatsächlich sind etwa die Hälfte der pauschalbesteuerten Ausländerinnen und Ausländer weggezogen. 102 sind fort, 97 sind geblieben. Und wegen denen, die weggezogen sind, sind dem Kanton, der Gemeinde und dem Bund ein bisschen mehr als 12 Millionen Franken durch die Lappen. Aber alles in allem ist trotzdem mehr Steuergeld in die Steuerkasse geflossen. Der Adrian Hug, Chef vom kantonalen Steueramt.
Da sieht man, gibt es eine leicht positive Bilanz, nämlich von plus 5,95%.
Fast 6% plus, weil die Ausländerinnen und Ausländer, die geblieben sind, mehr Steuern gezahlt haben. Im Ganzen knapp 14 Millionen Franken. Kommt dazu, all die Ausländer, die fort sind, haben schöne Häuser an bester Lage zurückgelassen. Dort sind neue Leute gezogen, die auch viel Geld haben und auch Steuern zahlen. Die sind in der heutigen Rechnung aber noch nicht drin. Und die ganzen Zahlen sind noch nicht definitiv. Da kann es noch Veränderungen geben. Wenn man mit den heutigen Zahlen alles zusammenrechnet, dann haben die Bund, Gemeinde und der Kanton rund 2 Millionen Franken mehr bekommen von den reichen Ausländern als vor dem 2010. Und die Befürchtungen von denen, die damals gegen die Abschaffung der Pauschalsteuer waren, haben sich nicht bewahrheitet. Zürcher Finanzdirektorin Ursula Gut war eine von ihnen. Sie sagt heute:
Also man muss klar sehen, jeder gute Steuerzahler, der weggeht, das tut weh. Aber man kann sagen, ungefähr ausgeglichen. So gesehen kann man sagen, gut, ich bin nicht unglücklich, dass ich nicht ein anderes Resultat zeigen muss.
So viel zu der Pauschalsteuer. Der Kanton Zürich hat heute aber auch noch über die Position von Zürich im Steuerwettbewerb mit anderen Kantonen informiert. Und da sieht es nicht so erfreulich aus. Der Kanton Zürich ist weniger attraktiv als im Vorjahr. Und er ist in die Unterhälfte in der Rangliste abgerutscht. Darüber hat Nicole Freudiger mit der Zürcher Finanzdirektorin Ursula Gut auch geredet.
In Sachen Steuerbelastung ist der Kanton Zürich auf den 15. Platz abgerutscht. Es sind 4 Plätze weniger als im letzten Jahr. Wie weh tut das, Ursula Gut?
Ja, das tut schon weh, weil es gibt doch Steuerzahler, wo das der wesentliche Faktor ist, wie die Steuerbelastung ist. Wir haben an Boden verloren, andere Kantone haben an Boden gewonnen. Bei Einkommen über 1 Million sind wir sogar nur auf dem 19. Rang. Das ist kein positives Resultat. Der Regierungsrat und der Kantonsrat sind ja eigentlich der Meinung, man sollte strukturelle Verbesserungen machen. Aber das Volk hat halt Nein gesagt. Andere Kantone haben sich bewegt, die haben sich verbessert. Das ist das Resultat von diesen Bestrebungen.
Also die Erklärung ist dafür, dass der Kanton Zürich überholt worden ist, sozusagen?
Ja, das kann man sagen, er ist überholt worden. Es sind 2 Kantone, die interessant sind. St. Gallen hat sich massiv verbessert und auch Glarus.
Was heisst denn das jetzt für den Kanton Zürich, wenn die anderen viel besser sind, wenn man jetzt tatsächlich die untere Hälfte abgerutscht ist im Vergleich mit anderen Kantonen?
Es kommt immer darauf an, was ein Steuerzahler im Auge hat. Wenn er vor allem auf die Steuerbelastung schaut, dann wird er schauen, wo er weniger Steuern zahlt, geht in Kanton Schweiz oder Zug, wo ja vor allem so gute Situationen haben, wie sie nahe beim Kanton Zürich gelegen sind. oder in einen anderen Kanton, der wird uns verlassen. Das ist gar nicht im Interesse der Steuerzahler, auch der kleineren Steuerzahler oder der mittleren Steuerzahler, weil die ja einen hohen Anteil vom Steuereinkommen vom Kanton leisten. Also von dem her tun wir das sehr bedauern.
Jetzt hört man aber immer wieder, dass trotzdem Reiche kommen. Das heisst, es kommt gar nicht so darauf an, wie der Kanton Zürich da im Vergleich mit den anderen Kantonen besteuert.
Also man muss klar sehen, jeder gute Steuerzahler, der weggeht, das tut weh. Aber wir haben einen hohen Zulauf aus anderen Kantonen, aber vor allem auch aus dem Ausland. Also Leute, die gute Positionen in der Wirtschaft haben, die finden eben da auch das Umfeld, das ihnen gefällt. Kulturangebot, eine schöne Natur. Für die ist Zürich eine Attraktivität.
Zürcher Finanzdirektorin Ursula Gut. Von den Parteien ist niemand glücklich mit dem Steuerbelastungsmonitor. Die Linken finden ihn zu teuer und zu wenig aussagekräftig. Die Bürgerlichen sind mit dem Resultat unzufrieden. Sie bedauern, dass die Zürcher Stimmbevölkerung das letzte Steuerpäckchen abgelehnt hat. Sie fordern die Regierung auf, den Kanton Zürich im Wettbewerb wieder für sie zu bringen, zum Beispiel mit Steuererleichterungen für die Reichen. Und auch das noch zur Ergänzung. Der Kanton Schaffhausen ist in der gleichen Rangliste hinter Zürich auf Platz 17, hat aber zwei Plätze gut gemacht. Das Spital Männendorf rüstet sich für die Zukunft. Das öffentliche Spital am rechten Zürichseeufer hat die Privatklinikgruppe Hirslanden dafür gewinnen, um zu Männendorf ein Zentrum für Bestrahlungen zu bauen. Damit können Krebspatienten in Zukunft die ganze Palette von Tumorbehandlungen zu Männendorf in Anspruch nehmen. Dorothea Simeon.
Für das Spital Männendorf schließt sich mit dem Engagement von Hirslanden Gruppe eine Lücke. Das Regionalspital hat bis jetzt nämlich seine Krebspatienten für die Bestrahlung an eines der grossen Spitäler im Raum Zürich müssen verweisen. Das hat die Spitalleitung ändern und schon vor längerer Zeit nach einem Partner gesucht, sagt der Spitaldirektor Ralf Baumgartner.
Wir sind eigentlich zuerst mit dem öffentlichen Zentrum Spitäler dran gewesen. Das hat sich dann leider zerschlagen und man hat das nicht können realisieren. Und erst am Schluss sind wir eigentlich auf den Pfad Hirslanden eingeschwenkt. Und dort ist dann das relativ zügig vorwärts gegangen.
Gestern Abend haben jetzt auch die Delegierten vom Spital Männendorf dieser Zusammenarbeit mit der Hirslanden Gruppe zugestimmt. Spital Männendorf stellt der Privatklinik Land zur Verfügung. Dafür baut die Hirslanden Gruppe dort für 13 Millionen Franken ein Zentrum für Radiotherapie und wird es dann ab 2014 auch betreiben. Eine Investition, die sich auch für die Hirslanden Gruppe lohnt, sagt der André Steiner, der Mitglied der Konzernleitung der Privatklinikgruppen ist.
Der Bedarf in diesem Raum ist ausgewiesen und es ist für die Patienten wichtig, dass die Strahlentherapie, die sie über mehrere Wochen täglich gehen müssen, dass das einfach in der Nähe von ihrem Wohnort ist.
Die Tumorpatienten zu Männendorf sollen aber auch vom intensiven Austausch profitieren, der zwischen den Hirslanden Spezialisten und den Fachleuten vom Spital Männendorf geplant ist. Dass ein Privatspital mit einem öffentlichen Spital zusammenspannt, ist zwar nicht neu, in diesem Umfang dürfte es aber einzigartig sein, meint André Steiner von Hirslanden Gruppe. Und das Spital Männendorf kann sich dank dieser Zusammenarbeit besser positionieren, gibt der Spitaldirektor Ralf Baumgartner zu.
Wir hoffen uns natürlich durch das, dass wir den gesamten Patientenpfad anbieten können, von der medizinischen Onkologie mit der chirurgischen Tumorentfernung und der Strahlentherapie, auch eine Stärkung von unserem Standort insgesamt. Und das ist eigentlich das, was bei uns betriebswirtschaftlich Sinn macht. Wie gesagt, im Zentrum steht aber die Patiententherapierung. Das ist eigentlich der Ausschlaggebende gewesen.
Der Ralf Baumgartner vom Spital Männendorf. Die Delegierten vom Spital haben gestern Abend noch eine weitere Weiche für die Zukunft gestellt. Sie haben grünes Licht gegeben, dass das Spital künftig als Aktiengesellschaft geführt werden soll, statt wie heute als Zweckverband. Die neue Form soll die Trägergemeinden finanziell entlasten. Das letzte Wort über diese wichtige Änderung haben dann die Stimmberechtigten in den betroffenen Gemeinden Mitte Juni. Sie hat als aussichtsreichste Kandidatin von der SVP gegolten, um zu Winterthur wieder einen Sitz im Stadtrat zurückzuerobern. Die Nationalrätin Nathalie Rickli steigt jetzt aber nicht ins Rennen um einen von den zwei Sitzen, die frei werden. Der Entscheid sei ihr nicht einfach gefallen.
Ich weiss, dass ich mit dem Entscheid nicht allen recht machen kann. Auf der einen Seite hat es Leute gegeben, die gesagt haben, bitte kandidieren Sie unbedingt für den Stadtrat, wir brauchen Sie. Auf der anderen Seite hat es Leute gegeben, die gesagt haben, bitte nicht, das können Sie ja später noch machen, wir brauchen Sie in Bern. Jetzt habe ich für mich entschieden, verschiedene Sachen abgewogen und ich bin 35. Das heisst, ich kann auch zu einem späteren Zeitpunkt noch Stadträtin werden von Winterthur und möchte mich jetzt die nächsten Jahre da weiterhin voll engagieren in Bern.
Damit sind im Moment nur zwei Kandidaten von der SVP Winterthur im Gespräch für den Stadtrat. Das sind der Kantonsrat René Isler und der Gemeinderat Josef Liesibach. Wer für die SVP zur Ersatzwahl im Juni antritt, entscheidet die Delegierten Ende von dem Monat. Die SP vom Kanton Zürich muss einen neuen Präsident oder eine neue Präsidentin suchen. Der Stefan Feldmann tritt auf Ende September zurück. 4 Jahre war Stefan Feldmann Präsident der SP und jetzt vor der Wahl gestanden, ob er sinnvollerweise nochmal 4 Jahre machen soll oder nicht. Das hätte er aber nicht wollen, hat er auf Anfrage vom Regionaljournal gesagt. Der parteiinterne Streit um die sogenannten Sesselkleber vom letzten Herbst hätte aber keine Rolle gespielt. Ein Interview mit dem Stefan Feldmann finden Sie im Internet unter regionaljournal.ch und dort unter Zürich Schaffhausen. Im Kanton Zürich sollen die Firmen keine Kirchensteuer mehr zahlen müssen. Die Jungfreisinnigen haben dem Regierungsrat eine Initiative eingereicht, die das verlangt, mit 7'000 Unterschriften. Die Jungfreisinnigen kritisieren, dass die Kirchensteuer die Zürcher Wirtschaft jedes Jahr 100 Millionen Franken kostet.
Übrigens. Da lässt sich nicht spassen, nein, da lässt sich definitiv nicht spassen. Da macht doch das Steueramt von der Stadt Zürich Werbung dafür, dass man bitte die Steuererklärung rechtzeitig ausfüllen soll, nämlich bis Ende März. Plakate in der ganzen Stadt, drauf ein Bild von einer Goldmedaille und der Spruch «Bis 31. März abgeben und die Olympiade genießen». Gar nicht lustig findet die Werbung das Internationale Olympische Komitee mit Sitz zu Lausanne, wie der Tagesanzeiger heute publik macht. Begriffe wie Olympiade und Symbole wie die Olympischen Ringe darf man nur für Olympisches brauchen, so die olympischen Juristen. Da nützt es offenbar auch nichts, dass auf der Goldmedaille auf dem Plakat vom Steueramt nicht die originalen 5 Olympischen Ringe abgebildet sind, sondern 7 zum Symbol für Fremden. Nein, sagt das Olympische Komitee, auch das ging nicht und für kommerzielle Werbung darf man olympische Symbole nur brauchen, wenn man Partner ist und für das tief in den Sack gelangt. Steueramt? Kommerziell? Ja, sagen ein bisschen überraschend die Gralshüter von der 5 Ringe. Und Steueramt kostet, geworben wird jetzt sportlich unbedenklich mit dem Osterhass. Übrigens, das Internationale Olympische Komitee ist ein Verein und als Verein, auch wenn er wie in diesem Fall milliardenschwer ist, zahlt mit der Schweiz keinen Rappen Steuern.
Die Industrie im Kanton Schaffhausen hat grosse Mühe, um genug Techniker zu finden. Die Industrievereinigung, die quasi Sprachrohr ist von der Industrie, startet darum eine Kampagne, um das Image von technischen Berufen zu verbessern. Und bis es mehr junge Techniker und Ingenieurinnen gibt, setzen die Unternehmen jetzt halt besonders auf ältere, zum Teil sogar pensionierte Spezialisten, wo man wieder an die Arbeit zurückholt. Christa Edlin hat mit dem Giorgio Beer, dem Präsident der Industrievereinigung Schaffhausen, über das geredet.
Giorgio Beer, im Kanton Schaffhausen gibt es offenbar zu wenig Leute, die technische Berufe gelernt haben. Was ist denn der Grund, dass es so einen Mangel gibt?
Ja, ich glaube, es gibt eine Vielzahl von Gründen. Einerseits ist es so, dass wir im Gegensatz zu allen anderen oder den meisten anderen Ländern es nicht fertig gebracht haben, auch junge Damen zu begeistern für technische Berufslehren, für technische Studien. Naturwissenschaften, da sieht es ein bisschen besser aus. Dann ist sicher so, dass über die letzten Jahre eine Vielzahl von Berufen aus dem Sozialwesen, Psychologie und Ähnliches die Leute anzeichnen und eigentlich einen künstlichen Nachfrage dann erzeugen von Sachen, die nicht zwingend jetzt nötig sind. Und das Dritte ist sicher auch, dass die Finanzwelt in den letzten Jahren sehr viele Leute aus dem Ingenieurbereich abgezogen hat in die Finanzwelt und dort dann natürlich den Druck erhöht hat, vor allem auch den Druck auf die Löhne.
Wo will die Industrievereinigung Schaffhausen jetzt den Hebel ansetzen, damit sie im Kanton Schaffhausen mehr Techniker, Ingenieure und Naturwissenschaftlerinnen gibt? Dazu hat sie ja eine Arbeitsgruppe innerhalb der IVS, die offenbar ein Projekt aufgeleistet hat. Wie gehen Sie da jetzt konkret vor?
Es geht darum, dass man einerseits viel mehr Leute für technische Berufe gewinnen kann. Es gibt einen langfristigen Prozess und da gibt es ja auch eine Gruppe von Ingenieurinnen von der ETH, die reingehen und den jungen Mädchen die Angst vor Technik und Naturwissenschaft nehmen. Es geht sicher darum, dass man generell die Attraktivität von diesen Studien an der ETH oder an Technischen Fachhochschulen erhöht. Aber es geht natürlich auch darum, dass man Zeit überbrückt, bis die langfristigen Massnahmen überhaupt wirken. Denn wir sind uns einig, wenn man im Kindergarten heute anfängt, geht das 15 bis 20 Jahre, bevor das Problem behoben ist. Und darum muss es uns auch gelingen, die älteren Leute, die vielen Techniker aus dem Alter, ja, irgendwo 55 bis 68, 70, dass man die kann binden, dass man denen sinnvolle Positionen kann geben kann. Und ich denke, auch da ist man auf gutem Weg. Das sind eine Vielzahl von kleinen Initiativen, die man nicht einfach in einem Stichwort zusammenfassen kann.
Aber heisst das zum Beispiel, dass sie pensionierte Leute wieder zurückholen wollen? Quasi, dass die eben ihre Erfahrung, ihr Know-how dann einbringen?
Ja, da gibt es natürlich verschiedene Modelle. Da gibt es Firmen, die das schon seit längerer Zeit machen. Also ich habe beispielsweise auch in der BBC-Gruppe haben wir verschiedene Leute aus Entwicklungsbereich, die auch noch später mitmachen. Also der Älteste ist ein Professor von der TU Dresden, der mittlerweile doch 73 ist und immer noch wacker gewisse Mandate ausführt. Ich denke, das darf man einfach nicht verlieren, das Fachwissen. Und es gibt andere Firmen, die haben Teilzeitbeschäftigungen. Es gibt Firmen, die zum Teil ganz punktuell wieder Leute zurückholen. Also ist eigentlich ganz eine normale Arbeit wie andere auch. Und die nehmen auch niemandem eine Stelle weg.
Und was macht die Industrievereinigung heute mit dem Projekt?
Das Projekt ist gestartet. Es wird vom Kanton unterstützt. Und damit haben wir den Startschuss gegeben.
Der Giorgio Beer, Präsident der Schaffhauser Industrievereinigung, der in diesen Minuten an ihrer Generalversammlung über den Stand des Projekts für mehr Techniker und Ingenieurinnen orientiert. Das Zürcher Langstrassenfest ist doch noch nicht gestorben. Die Veranstalter und die Stadt wollen nochmal zusammensitzen und schauen, wie das beliebte Volksfest doch noch gerettet werden kann. Klar ist hingegen, dass das Fest in diesem Jahr ausfällt. Hans-Peter Künzi.
Im Januar haben die Veranstalter bekannt gegeben, dass ihr Fest in diesem Sommer nicht stattfindet. Und wer daran schuld ist, haben sie ihnen gerade mitgeteilt. Der Stadtrat und vor allem der Polizeivorstand Daniel Leupi, die härtere Auflagen erlassen haben. Darum können der Verein das Fest nicht mehr durchführen, nicht in diesem Jahr und auch nicht in Zukunft. Jetzt aber sieht es für das Fest, wo mal während 3 Tage an der ganzen Langstrasse tanzt und gegessen wird, wieder ein bisschen besser aus. Der OK-Präsident Erich Buri.
Ich habe kurz mal Kontakt gehabt mit dem Herrn Leupi und er hat das in Aussicht gestellt, was an und für sich auch unser Wunsch ist, dass man da wirklich gemeinsam eine Lösung finden kann, die beide Seiten mögen befriedigen.
Darum haben die Veranstalter gestern Abend beschlossen, dass sie es nochmal probieren wollen. Auch die Stadt ist offenbar gesprächsbereit. Schon früher haben die Verantwortlichen betont, dass sie nicht einfach so strengere Vorschriften machen. Das Ganze hat einen Zusammenhang mit der Katastrophe an der Love Parade in Deutschland, wo 2010 bei einer Massenpanik 21 Menschen ums Leben gekommen sind. Dazu meint der Erich Buri.
Da sind irgendwelche neue Erkenntnisse gekommen und die Erkenntnisse muss man umsetzen. Aber man kann ganz sicher nicht so eine Love Parade in Deutschland so traurig und so tragisch wie das ist, einfach 1:1 auf das Langstrassenfest übernehmen.
Trotzdem, Sicherheit sei ihm natürlich wichtig und da sei er auch bereit, um auf die Forderungen der Stadt einzugehen. In den nächsten 1-2 Monaten sollte sich entscheiden, ob es und wie es weitergeht. Für dieses Jahr langt es aber sicher nicht mehr und das Langstrassenfest gibt es nur in den geraden Jahren. Wenn die Verhandlungen zwischen der Stadt und den Veranstaltern aber positiv verlaufen, dann könnte das Langstrassenfest 2014 auferstehen.
Regionaljournal Zürcher Fuss am 11 Minuten vor 6. Zürich ist die grösste jüdische Gemeinde der Schweiz beheimatet. Die israelitische Kultusgemeinde Zürich, kurz ICZ, wird in diesen Tagen 150 Jahre alt. Ursprünglich gegründet von 12 Familien, hat die israelitische Kultusgemeinde Zürich heute 2.500 Mitglieder und immer noch eine grosse Anziehungskraft. Hintergrund von der DRS-Religionsredaktorin Judith Wipfler.
Zuerst hat das Landjuden von Endingen und Lengnau auf Zürich gezogen. Dann sind deutsche Juden von Südbaden dazugekommen und Ende vom 19. Jahrhundert erste Flüchtlinge von Osteuropa. Bis heute, wo Frieden und Gleichberechtigung herrschen, zieht IZZ neue Mitglieder an. So wie der Alfred Bodenheimer, der jetzt die Chronik über die IZZ herausgibt.
Unsere Familie, wir sind 1998 auf Zürich gezogen. Aus der Situation heraus, dass unser ältestes Kind dann Schulreif geworden ist und wir in Zürich angesichts des Angebots an jüdischen Schulen viele bessere Möglichkeiten gesehen haben, ihm eine adäquate Ausbildung im weltlichen wie jüdischen Bereich zugehen zu lassen.
Die IZZ ist attraktiv, weil sie die grösste jüdische Gemeinde der Schweiz ist und darum auch die Infrastruktur für ein jüdisches Leben kann bieten. Vom Kinski bis zum Friedhof. Aber auch Koscherläden, Chör und Jugendgruppen. Für Fromme und weniger Fromme.
Das macht die ganze Sache interessant und vielfältig. Es hat ein gewisses Angebot an jüdischer Kultur, an Koscherversorgung, die grösser ist als in praktisch allen anderen Städten der Schweiz.
Wo es endlich möglich war, als die Juden sich uneingeschränkt haben dürfen ansiedeln, da ist es 1862 auch gerade losgegangen mit der israelitischen Kultusgemeinde Zürich IZZ. Fortschrittlich und progressiv sind die Gründer gewesen. Als stolze Schweizer Bürger haben sie sich empfunden.
Sie strebt danach, möglichst jüdisch-staatsbürgerliche Gemeinschaft zu sein. Das heisst, sie probiert, die Juden und Jüdinnen zu sammeln, die in der Stadt leben und sie auch als Mitglieder zu gewinnen und strebt gleichzeitig eben danach, möglichst auch als bürgerliche Gemeinschaft wahrgenommen zu werden, sich eine Synagoge zu errichten oder damit auch nach außen aufzutreten in markanter Form.
Die Synagoge an der Löwenstrasse ist seit 1884 dafür ein Zeichen. Wo dann ein Orgel oder ein Harmonium hat sollen installiert werden in dieser Synagoge, ist das traditionelle Gemeindemitglieder zu viel, ja zu fest christlich geworden. Die haben sich darum abgespalten von der IZZ. Als sogenannte Einheitsgemeinde probiert aber die IZZ allen Jüdinnen und Juden eine Heimat zu geben, von der ganz orthodoxen bis zu der ganz säkularen. Ein Spagat bis heute.
Es ist eigentlich so etwas wie eine Willensgemeinschaft. Man muss eine Einheitsgemeinde durch das definieren, dass die Leute die Einheitsgemeinde wollen. Weil die zentrifugalen Möglichkeiten, Einheitsgemeinde auseinanderfallen zu lassen in verschiedene Splitter, ist natürlich immer gegeben. Und von dem her ist es wirklich ein Willensakt vom Kollektiv, die Gemeinde zusammenzuheben, wo natürlich aber auch immer wieder neu ausverhandelt werden muss.
Für den Alfred Bodenheimer ist der Zusammenhalt in der Einheitsgemeinde aber wichtig. Mit dieser Solidarität hat man auch die schweren Jahre vom Zweiten Weltkrieg und vom Holocaust überstanden.
Dort wird eine Gemeinde natürlich zu einer Gruppe, die einerseits sich von außen bedrängt fühlt, andererseits probiert, ihre Rechte und ihre Möglichkeiten für sich selbst und eben auch für die Verfolgten und Geflüchteten wahrzunehmen.
Nach der Shoah ist die IZZ plötzlich die grösste deutschsprachige jüdische Gemeinde in Europa gewesen. Heute muss sie schauen, dass sie gross bleibt, damit sie überleben kann und ihren Mitgliedern auch etwas bieten kann. Das ist nicht einfach, denn die jüdischen Gemeinden in der Schweiz nehmen eher ab wie zu.
DRS-Religionsredaktorin Judith Wipfler über das 150-Jahr-Jubiläum der israelitischen Kultusgemeinde Zürich. Am Sonntag wird das Jubiläum in der Gemeinde gross gefeiert und auch bei uns ist es dann nochmal ein Thema.
Regionaljournal Wochengast. Diesen Sonntag der André Bolak, Co-Präsident der israelitischen Kultusgemeinde Zürich. Die grösste jüdische Gemeinde in der Schweiz feiert dieses Jahr ihr 150-Jahr-Jubiläum. Wir wollen von André Bolak wissen, wie die Jüdinnen und Juden das Jubiläum feiern. Wir schauen mit ihm zurück in die bewegte Geschichte seiner Gemeinde und die Veränderungen, die es gegeben hat seit ihrer Gründung. Und wir reden über die Situation und das Selbstverständnis der Jüdinnen und Juden im heutigen Zürich. Mit unserem Regionaljournal-Wochengast, André Bolak. Sonntagabend, 17:30 Uhr, Regionaljournal Zürich-Schaffhausen. Hier auf DRS 1.
17:30 Uhr im Regionaljournal Zürich-Schaffhausen.
Regional-Diagonal ist bei zwei Müttern und einem Skelett. In Luzern sind wir bei einer Quartiermutter. Judith Arecker steht her und sagt, es ist unsere Bürgerpflicht, Asylbewerber hier eine Unterkunft zu bieten. zu Chur stehen wir am Grab vom Bündner Freiheitskämpfer Jörg Jenatsch, der eben nicht ganz sicher ist, ob wirklich Jenatsch drin liegt, wo auch Jenatsch drauf steht. Darum nimmt man den Tod ein zweites Mal aus dem Boden und schaut die Knochen das Mal ganz genau an. Und zu Fislisbach im Aargau sind wir bei der Priska Meier-Haslimeier, der Clubmutter vom FC Fislisbach. Sie ist eine der ganz, ganz seltenen Präsidentinnen von einem Fußballclub. Und auch sie gehört ihr in der Sendung «Regional Diagonal» morgen Mittag nach den 12 Uhr auf DRS1.
Es ist März und schon sonniges T-Shirt-Wetter. Am Wochenende kehrt es aber. Hier sind die Wetterprognosen mit Claudia Stocker von SF Meteo.
Der Tag hört sonnig und mild auf, bevor die Temperaturen in der Nacht auf 0 bis 6 Grad runterfallen. Morgen Vormittag ist es noch häufig sonnig, am Nachmittag ziehen von Westen dichtere Wolkenfelder auf. Auch einzelne Regengüsse können gegen den Abend nicht ausgeschlossen werden. Die Temperatur am Nachmittag liegt so um die 19 Grad Schaffhausen und um die 20 Grad in der Stadt Zürich. Auch auf dem Randen und am Bachtel sind nochmal 15 Grad möglich. Am Sonntagmorgen ist es zuerst noch wechselnd bewölkt, am Nachmittag kommt es zum Verbreiten regnen, das bei Temperaturen von 12 bis 14 Grad.
Vor mir der Zeit nochmals das Wichtigste aus der Region. Die Abschaffung der Pauschalbesteuerung im Kanton Zürich hat sich finanziell bis jetzt noch nicht negativ ausgewirkt. Zwar ist die Hälfte der rund 200 Pauschalbesteuerten aus dem Kanton weggezogen. Diese Ausfälle werden laut dem Kanton aber wettgemacht, indem die andere Hälfte der ehemals Pauschalbesteuerten jetzt mehr zahlen. Weniger erfreulich ist die Entwicklung im nationalen Steuerwettbewerb. Da hat der Kanton Zürich nochmal 4 Plätze verloren. Er liegt nur noch auf Platz 15. Der Kanton Schaffhausen ist in der gleichen Rangliste auf Platz 17, hat aber aufgeholt. Die Winterthurer SVP-Nationalrätin Nathalie Rickli will nicht Stadträtin von Winterthur werden. Sie ist noch jung und will sich vorderhand auf ihr Mandat im Nationalrat konzentrieren. Bei der SVP Winterthur interessiert sich jetzt der Kantonsrat René Isler und der Gemeinderat Josef Liesibach für eine Kandidatur. Die Industrie im Kanton Schaffhausen hat grosse Mühe, um genug Techniker zu finden. Die Industrievereinigung startet darum eine Kampagne, um das Image von technischen Berufen zu verbessern. Bis es mehr junge Techniker und Ingenieurinnen gibt, setzen die Unternehmen besonders auf ältere, zum Teil sogar pensionierte Spezialisten. So viel vom Regionaljournal Zürich Schaffhausen für heute. Verantwortlich war für die Sendung ist Hans-Peter Kühnzi. Am Mikrofon war der Roger Steinemann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.